Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud, wir beginnen diesmal mit einer neuen Serie zum Thema Entwicklungsbegleitung. Diesmal geht es um viele, viele Praxisbeispiele und aus verschiedenen Phasen. Und wir beginnen heute mit einem deiner Beispiele. Und ich freue mich darauf, wieder tief einzutauchen in deine Erfahrung und viel von dir zu erfahren, was man so alles machen kann, wenn man Kindern eigentlich bei ihrer Entwicklung begleiten kann.
Ja, hallo Michael. Ja, wir haben ja demnächst auch Beispiele aus der Krippe, aus dem Kindergarten, aus der Schule und so weiter. Und ich würde eben, wie gesagt, gerne heute mal mit einem Beispiel beginnen, weil ich begleite zwar jetzt nicht mehr direkt in einer Therapieeinrichtung Kinder, aber es ist immer so, wenn ich als Begleitung in einen Kindergarten oder manchmal auch in eine Schule gerufen werde, dass ich dann nicht nur Diagnostik oder so etwas mache, sondern auch in der Begleitung der Kinder mit dabei bin. Und insofern, ja, mal ein Beispiel von mir aus meiner Praxis heute. Dieses Mal habe ich mir ausgesucht ein sehr kleines Kind, was in einer Krippe ist. Das Kind ist gerade mal 2 Jahre alt gewesen, als ich es gesehen habe. Und dieses Alter liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich immer wieder, wenn ich in Krippen gerufen werde oder manchmal auch von Eltern, die so junge Kinder haben, die berichten Verhaltensweisen, die in diesem Alter fast selbstverständlich auftreten, die aber, wenn man nicht passend daran geht, sich sehr auswachsen können. Und zwar sind das Verhaltensweisen, die dann im Allgemeinen als Aggressionen bezeichnet werden. Das sind also Kinder in dem Alter häufig, die beißen, aber auch die hauen, die kratzen und Haare ziehen und solche Sachen. Und das sind Verhaltensweisen, die eigentlich von Haus aus gar keine Aggressionen sind, weil das, was wir als Aggression bezeichnen, ist ja übergriffig auf jemanden anders in einer Art, dass ich dem anderen etwas, Anführungsstriche, Böses tun will. Und das ist aber in diesem Alter noch gar nicht, denn bei diesem Kind, um was es jetzt geht, ich nenne ihn jetzt mal Fritz, weil der Name kommt einfach nicht so häufig vor und damit er wirklich nicht erkennbar ist. Also dieser Fritz wurde mir genannt als ein Kind, was beißt und beißt und beißt und beißt. Und zwar so stark inzwischen, dass vor kurzer Zeit ein anderes Kind zum Arzt bzw. sogar in die Klinik musste, weil er diesem Kind in die Wange gebissen hatte und da richtig seine Zahnabdrücke hinterlassen hat. Und das ist natürlich etwas, was nicht geht, das man nicht hinnehmen kann. Aber ich möchte der Sache jetzt hier heute mal ein bisschen auf den Grund gehen, denn ich sehe diese Kinder in der Regel erst, wenn schon sehr viel passiert ist mit diesen Verhaltensweisen. Wenn jetzt so ein Kind beißt, viel beißt, dann gehe ich einfach mal gedanklich zurück. Wann hat ein Kind denn überhaupt irgendwann mal Grund zu beißen? Und ich stelle mir vor, etwas ganz anderes. Ein Kind, was nicht beißt, kann auch beim Essen nicht abbeißen. oder in das Essen beißen oder kann eigentlich gar keine feste Nahrung zu sich nehmen. Solche Kinder kenne ich auch, die ihr Leben lang, nein, nicht ihr Leben lang, aber in der Kindheit die Zähne gar nicht benutzen, obwohl sie sie haben, aber nur Weiches oder Flüssiges zu sich nehmen. Und von daher ist Beißen eigentlich eine ganz wunderbare Fähigkeit, die jemand erwerben sollte. Und manchmal ist es ja auch so, dass Kinder, wenn sie zahnen und dabei ja, Schmerzen haben oder so, dass man ihnen tatsächlich so einen Beißring gibt, auf dem sie rumbeißen und rumkauen können. Das heißt, Beißen ist von Haus aus gar nichts Schlimmes, sondern eher was, was wir alle können sollten. Aber natürlich, wie bei Fritz jetzt, das geht so nicht. Und was ich in meiner Praxis immer wieder festgestellt habe, ist, dass diese Form, andere Kinder zu beißen, was dann eben aggressiv wirkt und vor allen Dingen bei den anderen auch Schmerzen erzeugt, dass das eine Geschichte hat. Und diese Geschichte, die wird sehr häufig gar nicht bemerkt von den Menschen, sondern irgendwann ist es dann so weit, dass gesagt wird, das geht nicht mehr, dieses Kind ist so aggressiv, das beißt dauernd. Also gehe ich jetzt erstmal daran und gucke mir das Kind an. Und zwar vollkommen voreingenommen geht nicht, weil ich habe ja was in meinem Kopf, aber in einer Weise, dass ich sage, alles, was das Kind macht, hat einen Sinn. Denn das gehört ja in die Entwicklungsbegleitung rein. Jedes Verhalten, jede Verhaltensweise eines Menschen hat für diesen einen Sinn. Und mit diesem inneren Bild, mit dieser inneren Haltung gehe ich an diese Beobachtung ran, gehe in diese Einrichtung, in diese Kindergartengruppe hinein. Dann habe ich sehr häufig, und das war auch bei Fritz so, einen ersten Effekt. Nämlich, wenn ich auftauche und beobachte, wird das Verhalten, um das es geht, meistens nicht gezeigt. Und ich kriege dann natürlich von den Erzieherinnen zu hören, der ist ja heute ganz anders. Und nein, und sonst ist der viel schlimmer und der macht das nicht. Ja, der ist anders. Aber der ist, vermute ich, deshalb anders, weil er anders angesehen wird, weil er anders betrachtet wird, weil er anders beobachtet wird. Denn natürlich war die Stimmung in dieser Krippengruppe immer auf Hab acht. Alle achteten darauf, dass Fritz nicht irgendwo in die Nähe eines anderen Kindes kam, damit er es nicht beißen kann. Das heißt, alle, die sind in dieser Krippengruppe mit drei Erwachsenen gewesen. Eine erwachsene Person war immer abgestellt, um auf Fritz aufzupassen. Das heißt, wenn man sich vorstellt, was dieses arme Kind mitmacht, dauernd unter Beobachtung zu stehen, das merkt er natürlich, das kriegt er natürlich mit. Und zwar unter einer Beobachtung, dass die Umwelt möchte, dass er anders ist, als er vielleicht gerade sein möchte. Also, dieses ist in der Regel weg, weil wenn ich komme, beobachte ich auch, aber ich beobachte mit einer anderen inneren Haltung, mit einer gewissen Gelassenheit, weil ich weiß, die Kinder zeigen das, was für sie wichtig ist, mir zu zeigen, weil die Kinder kriegen natürlich mit, dass ich ihretwegen da bin. Das kann man nicht verheimlichen, das kriegen die, merken die sofort. Und da ich sehr häufig auch noch Filmaufnahmen mache, natürlich erst recht. Okay, ich habe also Fritz gefilmt. Und Fritz hat in dieser Zeit nicht gebissen. Zumindest erstmal in der ersten Stunde nicht, als ich da war. Aber ich habe an Fritz andere Sachen beobachtet. Er war in einer Situation, wie gesagt, alles so zwischen anderthalb und zweieinhalbjährige, die mit großen Schaumstoffwürfeln in einem kleinen Raum, ja, spielten, herumkullerten, darauf rumkrabbelten und so weiter und so fort. Und Fritz spielte alleine. Er spielte nicht mit den anderen. Er hatte schon gelernt, dass er nicht zu den anderen sollte. Und Fritz versuchte auch auf diese Schaumstoffwürfel heraufzuklettern, sich darauf zu setzen. Aber Fritz fiel oft immer wieder runter. Das heißt, er versuchte dann einen Schaumstoffwürfel, das sind etwas größere, die sind schon fast so groß wie die Kinder, in eine andere Ecke zu rollen. Aber da kam ihm ein anderes Kind entgegen und dann machte er einen Bogen und dann fiel er wieder halbwegs um, weil das nicht so klappte. Ja, und das heißt, Fritz hatte in dem, was er eigentlich wollte, ein Misserfolgserlebnis nach dem anderen. Und ich habe beobachtet, dass seine Muskelspannung, sein Muskeltonus immer höher wurde. Er stand unter Strom, unter Anspannung. Kein Mensch ist auf ihn zugegangen und hat ihn mal, wenn er wieder mit einem Schaumstoffwürfel umgefallen ist, getröstet, ist zu ihm gegangen, hat Kontakt aufgenommen, nichts. Und Fritz, mein Eindruck war einfach, der ist unendlich alleine. Dann ging die Geschichte weiter. Fritz biss immer noch nicht, wurde aber immer spannungsgeladener. Dann hat Fritz sich auf eine, es war so wie eine Riesenbanane aus Schaumstoff. Da hat er sich drauf gesetzt und damit so ein bisschen hin und her gewackelt. Und dann kam ein anderes Kind und hat ihn umgeworfen. Fritz steckte es ein. Er krabbelte wieder drauf auf diese Schaumstoffbanane und wackelte wieder etwas hin und her. Dann setzte sich ein anderes Kind einfach zu ihm und er musste beiseite rücken. Auch das machte er mit. Und so ging es eine ganze Zeit lang weiter. Fritz hat die ganze Zeit nicht gebissen. Und Fritz ist auch die ganze Zeit nicht auf andere Kinder zugegangen, aber in Fritz fing es an, Stück für Stück zu brodeln. Und dann ein Stückchen, etwa vielleicht so nochmal, das war vielleicht so nach einer Viertelstunde ungefähr, wurde die Gruppe zusammengerufen und sollte ihre Bausteine beiseite legen und alle sollten sich in einen Kreis setzen. Er wollte tatsächlich den Baustein, mit dem er gerade zu tun hatte, auch beiseite räumen, wurde aber daran gehindert. Und in diesem Moment bewegte sich Fritz fast in Zeitlupe auf dieses andere Kind zu. Und ich bin sicher, er hätte gebissen. Also bin ich zu ihm hin und habe gesagt, oh, du möchtest jetzt den Baustein beiseite räumen. Da Fritz mit seinem jungen Alter schon sprachlich sehr weit war. Ja, geht nicht, sagt er zu mir. Sag ich, komm, machen wir zusammen und haben den Baustein beiseite geräumt. Und so musste Fritz nicht beißen. Das war eine der Situationen, die ich dann, wie gesagt, auch auf dem Film hatte und hinterher mit den Erzieherinnen besprochen habe. Sie waren erschüttert, als sie gesehen haben, was Fritz die ganze Zeit mitgemacht hat. Und sagten, ja, das haben sie nicht bemerkt. Sie haben immer nur darauf geachtet, wenn er auf dem Wege war zu einem anderen Kind, um dann eingreifen zu können. Ja, das habe ich auch gemacht, aber nicht um einzugreifen, um ihn vom Beißen abzuhalten, sondern einzugreifen, um ihm zu ermöglichen, das zu Ende zu bringen, was er eigentlich vorhatte, was er beabsichtigte. Und das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass ganz viele überhaupt nicht bemerken, was in den Kindern eigentlich alles passiert. Sie sagen dann, das Beißen kommt aus dem Nichts, weil sie diese kleinen Signale vorher nicht sehen. Aber dafür bin ich ja auch da als Außenstehende und habe dann eben mit dem, deshalb bestehe ich auch darauf, Film machen zu können, um ihnen zeigen zu können, was in dem Kind eigentlich alles schon vorgeht. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei der Beratung.
Dieses Dieses Beispiel hat mich jetzt sehr angerührt, weil ich so Ähnliches aus der Begleitung von mehrfach behinderten Kindern kenne, dass man auch selber, dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr sieht. Also das scheint so eine Art kollektiver blinder Fleck zu sein aller Beteiligten. Ne?
Ja,
Ja.
wir sehen nur das, worauf wir eingestellt sind.
Wenn du jetzt dieses konkrete Beispiel mal so ein bisschen abstrahiert, was lernen wir davon? Also von diesem Beispiel.
Also jetzt der erste Schritt ist erstmal auf jeden Fall, wenn ich der Meinung bin, das Kind macht dauernd das und das. Das beißt ständig. Immer wenn so Begriffe auftauchen wie ständig und immer oder nie. Das ist so die Gegend. Das macht nie das und das. Dann erstmal selber das in Frage zu stellen. Bei sich selber, in sich selber und sagen, das ist meine Wahrnehmung von dem Kind. Ist das wirklich so? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre dann, wenn ich dann entsprechend noch mal genauer hingucke, also eher mal in die Beobachtungsphase gehe, dass es nichts nützt, wenn ich in die Beobachtungsphase gehe mit der gleichen inneren Haltung, mit der ich mich vorher über dieses Kind geärgert habe oder es als Gefahr angesehen habe. Wenn ich nämlich auf hab acht bin und sage, ich muss eingreifen, ich muss, das wird sich automatisch auf das Kind übertragen und es wird sehr viel schneller beißen. Das heißt, die zweite Sache, die wir daraus lernen können, ist, erstmal muss ich selber mich beruhigen oder muss jemanden anders rufen, tatsächlich, die noch nicht in dieser Hab-Acht-Stellung, in diesen Erfahrungen mit dem Kind ist. Das sind die ersten beiden Sachen. Aber es kommt noch etliches hinzu. Bei diesem Kind war es noch so, dass dieser, also Fritz war, ich würde mal sagen, wirklich sehr, sehr pfiffig, fit, intelligent oder sowas. Körperlich nicht. Das heißt, in seiner Motorik, es passierten ihm ja ständig Missgeschicke. In seiner Motorik war er noch nicht so weit. Das heißt, da gab es auch eine Auseinandersetzung in ihm selber zwischen den kognitiven, sprachlichen und denkenden Fähigkeiten und den körperlichen Fähigkeiten. Und da muss unbedingt auf eine Balance geachtet werden. Das heißt, dieses Kind braucht sehr viel Angebote und Möglichkeiten, sich zu bewegen und in der Bewegung seinen Körper zu spüren, sich selber wahrzunehmen. Und was bei Kindern, die kognitiv sehr weit sind, auch in diesem Alter oder sprachlich sehr weit sind, wird nämlich häufig der Fehler begangen, dass diese Kinder auch sprachlich schwerpunktmäßig angesprochen werden. Das heißt, man redet mit diesen Kindern. Und mit Fritz war es sogar so weit, dass man mit ihnen diskutiert hat. Fritz, du kannst das doch nicht machen, du kannst doch ein anderes Kind nicht beißen. Das heißt, diese ganzen Verhaltensweisen mit ihm per Sprache zu bearbeiten. Aber auch wenn er sprachlich sehr weit ist, es insgesamt gesehen, Körper, Seele, Geist, ist er noch nicht in der Balance. Und da muss ich ihn nicht unbedingt sprachlich ansprechen. Das ist die nächste Geschichte. Und bei Fritz war es nun noch mal ganz besonders schlimm, weil, wie gesagt, weil Fritz so pfiffig war und sprachlich so weit war und seine Mutter auch mit ihm sehr viel redete, liebevoll redete, aber die Mutter halt eben vom Kindergarten aufgefordert worden ist, sagen Sie Fritz bitte immer wieder, dass er nicht beißen soll. Und die Mutter, weil sie ja wollte, dass das anders wird, hat das auch getan. Und sie hat Fritz zu Hause, besonders abends vorm Schlafengehen, hat sie ihm gesagt, du Fritz, wenn du morgens in den Kindergarten gehst, dann darfst du aber nicht beißen. Und dieses Nicht, also diese Negation, die hat noch wieder noch eine ganz andere Auswirkung, weil unser Gehirn ist nämlich auf die Negation eigentlich gar nicht ausgerichtet. Unser Gehirn nimmt das wahr, was als Fakt, und Fakt ist Beißen. Das heißt, in Fritz kam an, beißen, 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 aber nicht beißen, sondern beißen. Das war das eine. Der beschäftigte sich also selber schon ständig mit dem Beißen. Und es war sogar so, dass die Mutter berichtete, dass in den letzten Tagen oder Wochen, vor allen Dingen nach diesem Vorfall, wo das Kind ins Krankenhaus musste, dass Fritz von sich aus abends vorm Schlafengehen und teilweise noch wirklich schon halb eingeschlafen wiederholte: nicht beißen, nicht beißen, nicht beißen. Und wenn ich mir dann überlege, was dieses Kind mitgemacht hat, was für Qualen das wirklich erlebt hat, selber nicht in Ordnung zu sein, sich nicht in Ordnung zu fühlen und auch eben ein Grundbedürfnis nach Verbundenheit mit dem anderen Menschen. Das ist ja immer, wenn der andere Mensch sagt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, dann ist ja auch die Verbundenheit weg. Und das war eines der ersten Sachen, die ich noch vor der Beobachtung, weil ich das vorher schon gehört hatte, gemacht hat. Ich habe mit der Mutter geredet und habe gesagt, so alles, was jetzt passiert, ist Sache des Kindergartens. Sie zu Hause müssen dafür nicht sorgen, dass er im Kindergarten anders ist, denn zu Hause hat er nicht gebissen. Und von daher, Sie sollen sich einfach nur um Ihr Kind kümmern, so wie Ihnen ist, mit Ihrem Kind Kontakt, liebevoll mit ihm umgehen und lassen Sie das alles weg. Die Mutter war unglaublich erleichtert, dass sie ihrem Kind jetzt wieder nicht mehr auf die Finger gucken musste, beziehungsweise auf den Mund wegen des Beißens. Ja.
Was mir so gekommen ist, ist noch eine Erinnerung, und zwar, du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, der Kindergarten, die Kindergärtner und so weiter. Also offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass dieses, nennen wir es Wahrnehmungsdefizit, ja nicht nur ein individuelles Defizit ist, also dass eine Kindergärtnerin das nicht wahrnehmen konnte, sondern offensichtlich das kann, also alle Beteiligten, also das System hatte da anscheinend so einen blinden Fleck, so wie ich das jetzt wahrnehme aus deiner Geschichte. Was ist denn deine Empfehlung, was eine Gruppe von Menschen oder vielleicht sogar eine Institution wie ein Kindergarten tun kann, um nicht gewissermaßen in die von dir beschriebene Blindheit oder Falle reinzutappen?
Ja, das ist auch nicht mal auf diesen Kindergarten beschränkt gewesen. Und das ist jetzt also Krippe, Alter 0 bis 3, sondern genau diese Verhaltensweisen in Bezug auf Beißen, Schlagen, also Hauen, Haare ziehen, Kneifen und so weiter, dass da Probleme auftauchen und ganz viele Krippen damit nicht umgehen können. Das erlebe ich halt immer wieder. Das scheint insgesamt auch in der Ausbildung der Fachleute für diese Krippen gar nicht genug berücksichtigt worden zu sein, was eigentlich in der Entwicklung dieser kleinen Kinder, wenn wir diese Verhaltensweisen bei älteren Kindern haben, ist das noch mal wirklich eine andere, müssen wir auch noch mal anders rangehen. Aber bei diesen kleinen Kindern, die ja, Erzieherinnen, die wissen das gar nicht, dass Beißen, Hauen, Haare ziehen ganz normal ist.
Okay.
Und da gibt es einen wunderschönen Film, leider kann man da nicht mehr so ohne weiteres rankommen. Der ist vor einigen Jahren mal auf Dreisat gelaufen, der heißt Kleine Eroberer. Und da sind Kinder von 0 bis 3,5 Jahren dargestellt. Da ist unter anderem eine Kindergruppe, die aufgebaut ist auf der Basis der Erkenntnisse von Emmy Pickler. Es gibt diese Pickler-Gruppen. Emmy Pickler, eine ungarische Kinderärztin, die ganz wunderbare pädagogische Einfälle, Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten auch hatte. Und in diesem Film sind es Kinder, die sind unter einem Jahr. Die krabbeln also durch den Raum, die Eltern sitzen drumherum, aber die Kinder beschäftigen sich im Großen und Ganzen mit sich und dem Material. Und da gibt es eine Szene und die finde ich sehr charakteristisch, dass zwei Kinder, also unter einem Jahr, auf eine, die beschäftigen sich mit Schüsseln und allen möglichen Sachen. Beide zwei Kinder wollten eine Metallschüssel haben. Und die eine ist eine Kind zog an der einen Seite und das andere an der anderen Seite. Und nun können diese Kinder in diesem Alter noch nicht quasi darüber nachdenken, wie in so eine übergeordnete Position gehen und sagen, oh Moment, wem gehört das jetzt eigentlich? Eigentlich niemandem, uns beiden müssen wir uns einigen. Das geht alles noch nicht. Sie können noch nicht darüber nachdenken, sind gefangen in ihrem Tun, weil sie im Jetzt sind. Das heißt, die Situation, an der zwei, an dem einen ziehen, ist für sie irgendwie merkwürdig. Nicht, erstmal nicht lösbar. Im Sinne von entwicklungsbegleitend würden wir sagen, es ist eine instabile Situation. In ihrem Gehirn ist Chaos, sie können dafür noch keine Lösung denkenderweise finden. So, nach kurzer Zeit hört das eine Kind auf, an der Schüssel zu ziehen, richtet, die waren auf allen Vieren, richtet sich etwas auf und greift mit seiner Hand nicht in die Schüssel, sondern in die Haare des anderen Kindes, was auch an der Schüssel gezogen hat, und zieht dem jetzt in den Haaren. Würde natürlich jeder, der das, die Situation sieht, sofort sagen, das geht doch nicht, das Kind kann doch nicht einfach dem anderen in den Haaren ziehen, das macht das ja, weil es die Schüssel vorher nicht gekriegt hat. Und genau diese Gedankengänge stimmen nicht. Ja. Es ist so, dass der Gedankengang, das Kind ja revanchiert sich oder rächt sich, weil das andere Kind ihm die Schüssel nicht geben wollte. Dazu sind die Kinder noch gar nicht in der Lage. Es ist einfach eine Situation des Chaoses im Gehirn. Und jetzt greife ich nicht in die Schüssel, sondern jetzt greife ich in die Haare. Das heißt, das Kind braucht keine Maßregelung. Du darfst das nicht und lass das sein und das ist doch schlimm und wie kannst du nur und so weiter. Sondern das Kind braucht einzig und allein, muss natürlich unterbrochen werden. Ich kann nicht sagen, mach weiter. Unterbrechen der Handlung und ansonsten eine Stabilisierung seiner eigenen hirnorganischen Aktivitäten. Also wieder dahin zu kommen, zu sagen, ach ja, es ist alles gut. Und das war in diesem Film so wunderbar zu sehen, weil na, die Mutter des Kindes geht dann in die Situation, da war noch ein drittes beteiligt, aber die Mutter des Kindes, was in den Haaren gezogen hat, geht in die Situation. Und der Vater des Kindes, was in den Haaren gezogen gekriegt hat. Und der tröstet seinen Sohn. Ja, das ist natürlich wichtig, dass derjenige, der jetzt was abgekriegt hat, auch getröstet wird. Aber die Mutter des Kindes, was an den Haaren gezogen ist, hat nichts, hat nur eine Hand dazwischen gehalten, dass er nicht weiter an den Haaren ziehen konnte. Und dann hat sie ihn freundlich angelächelt. Dann haben die beiden Kontakt aufgenommen und dann war die Welt wieder in Ordnung. Und genau diese Geschichte wissen, glaube ich, ganz viele Menschen, die in der Krippe arbeiten, nicht in ihrer Ausbildung, das in ihrer Ausbildung nicht mit, dass solche Verhaltensweisen dann entstehen, wenn die Kinder destabilisiert sind, wenn sie in einem inneren Zustand sind, wo sie mit dem, was sie da gerade haben, nichts anfangen können. Und das ist keine Aggression auf den anderen, das ist einfach nur etwas anderes tun, um aus der Situation herauszukommen. Und in dem Film wird so schön ein Satz gesagt, moralisch werten tun nur die Erwachsenen. Und genau das ist der Knackpunkt. Wenn jetzt die Erwachsenen anfangen, auf das Kind einzureden oder es zu bestrafen oder irgend so etwas zu machen, weil es etwas gemacht hat, weil es aus seiner Instabilität rauskommt, das kann nur schiefgehen. Und das genau war bei Fritz auch gelaufen. Dann ist irgendwann nicht nur in der Situation, wo das Kind destabilisiert ist, sondern dann passiert es auch in anderen Situationen, weil das Kind aus dieser Schleife nicht wieder rauskommt.
Und durch die von dir dann den Personen, also der Mutter und den Erzieherinnen empfohlene Veränderung ihres Verhaltensweise, hat sich dann auch das Verhalten vom Fritz geändert?
Erstmal vorwegnehmend, ja, und zwar grundlegend. Jetzt erstmal in der Situation hatte ich ja schon gesagt, dass ich, als er dann auch noch gehindert wurde, den Baustein wegzubringen, bevor er in den Kreis gehen konnte, ne, dass ich da auf ihn zugegangen bin und er hat mit mir zusammen diesen Baustein an den Rand geschoben und er hat mich also wirklich auch so herzerreißend angelächelt, dass mir auch ganz warm wurde. Und da war eben so ganz klar, ja, jetzt gibt es Verbundenheit, jetzt gibt es Geborgenheit, jetzt gibt es Sicherheit. Und ich habe dann den Erzieherin erstmal einen kleinen Wink gegeben und habe gesagt, sag mal, was haltet ihr denn davon, wenn ich jetzt in diesen Morgenkreis mit reinkomme, und zwar neben Fritz? Und die haben sofort zugestimmt. Und dann habe ich Fritz gefragt und sag, soll ich mich auch mit hinsetzen? Und er strahlte mich an und sagte ja. Und dann setzte ich mich neben ihn in den Morgenkreis. Er rutschte ganz eng an mich ran. Dann setzte er sich auf meinen Schoß. Das hatte ich schon gedacht. Und das war auch in Ordnung. Er durfte diese Verbundenheit, diese Geborgenheit auch noch eine Weile weiter spüren. Und da kommt jetzt der nächste Punkt. Da kommen nämlich normalerweise die Aussagen, ja, jetzt wird der dafür, dass der vorher eigentlich beißen wollte, ja auch noch belohnt. Und genau das ist es nicht. Wie bei dem Kind in dem Film, Kleiner Eroberer, das Kind wird von seiner Mutter liebevoll angeguckt und es ist alles wieder in Ordnung. Das ist keine Belohnung für das Haareziehen. Weil das Kind denkt schon gar nicht mehr an das Haareziehen, weil es denkt nur an den jetzigen Moment. Und deshalb wieder diese Stabilisierung. Ich bin dann, wie gesagt, in dem Kreis dann mit drin geblieben. Nach kurzer Zeit, als die Kinder innerhalb des Kreises in die Mitte kommen konnten und auch da was machen konnten, hat Fritz sich von meinem Schoß gelöst und dann war auch gut mit mir und meinem Schoß. Aber er konnte wieder quasi in sich eine Stabilität aufbauen, eine Sicherheit fühlen. Und dann war an dem Tag war sowieso nichts mehr. Ich bin noch dann weiter dabei geblieben. Am Nachmittag habe ich dann mit den Erzieherinnen die Filmaufnahmen besprochen und wir haben überlegt, wie wir vorgehen. Und wir haben erst einmal daran gearbeitet, dass die Erzieherinnen auch noch an diesem Nachmittag so innerlich etwas mehr zur Ruhe kommen. Weil da kam natürlich sofort, ja, aber was ist denn jetzt, wenn du morgen nicht da bist und Fritz dann gleich wieder beißt und so weiter und so fort. Und da mussten wir erstmal daran arbeiten, was brauchen die Erzieherinnen, damit sie auch gelassener und in Ruhe daran gehen konnten. Eine von den dreien sagte, das geht nicht, ich bin so aufgeregt und ich bin noch so nervlich fertig. Okay, dann haben wir also vereinbart, dass die am nächsten Tag sich überhaupt nicht um Fritz kümmern würde. Und eine war dabei, die gesagt hat, ach, ich kann mir das gut vorstellen, weil das war so einleuchtend jetzt, dass ich das einfach mal genauso ausprobiere und morgen früh davon ausgehe, dass Fritz nicht beißt. Und die haben wir dann, das haben wir dann vereinbart, dass die am nächsten Tag für Fritz zuständig war, schwerpunktmäßig, aber nicht in der Richtung, jetzt aufzupassen, dass er nicht beißt, sondern einfach in Sicherheit, Geborgenheit zu geben. Wir haben dann noch vereinbart, dass sie einfach sich so aufhält, dass sie ihm ab und zu mal zulächeln kann und dass sie ihn vor allen Dingen beobachtet und dann immer, wenn er jetzt zum Beispiel im sensomotorischen Bereich irgendwelche Misserfolge hatte oder irgendetwas anderes gerne wollte, dass sie dann einfach Ansprechpartnerin war und dann für Fritz entsprechend da sein konnte. Und Fritz hat das sofort mitgekriegt den nächsten Tag. Der war also, ja, es war auch ein ganz besonders aufgewecktes Kind, aber er hat sofort mitgekriegt, was ist, und hat mit allem, wenn er was wollte, sich an diese Erzieherin gewandt und es kam nicht mehr zu der Situation, dass er beißen musste. Von diesem Tag an war es tatsächlich verschwunden. Ganz so reibungslos geht es nicht immer, aber das war für mich so ein Beispiel, weil die Grundlagen, die funktionieren tatsächlich immer wieder so.
Ja, Waltraud, danke für dieses sehr anschauliche Beispiel und für mich jetzt persönlich auch irgendwie anrührend so. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf unsere neue Serie Praxis der Entwicklungsbegleitung. Und ja, wir hören da viele, viele Beispiele noch von dir, aber auch von Interviewpartnern, mit denen du dich unterhalten hast über die Praxis der Entwicklungsbegleitung. Also, Waltraud, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich auch und ich hoffe einfach, dass sich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch in all denen, die ich jetzt in den nächsten Wochen oder so interviewen werde und die zu Wort kommen werden, wiederfinden und immer wieder Dinge, an die sie anknüpfen können. Und ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang einfach nochmal sagen, das, was wir in dem Podcast zum Jahreswechsel gesagt haben, nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Meldet euch auch mit Fragen, weil wir die vielleicht auch noch mit einbauen können, die wir noch gar nicht drin haben. Weil es sind immer wieder sehr ähnliche Fragen und es ist keine Frage, die nur eine Person hat, sondern die finden wir immer wieder. Und ja, und vielen Dank, Michael.
Super. Dankeschön, Waltraud.
Gerne. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www. Entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.